Salon um 6. Gespräche mit spannenden Gästen zu relevanten Themen. RevLab.
Stefan Haupt, in Zürich geboren, Filmemacher, Regisseur, Produzent. Unter den Reformierten ist er halt auch bekannter geworden, nicht nur wegen dem, aber auch wegen dem, wegen dem erfolgreichen Zwingli-Film. Aber wir reden heute im Salon 6 mit dir, vor allem über deine letzte Errungenschaft, das letzte Werk, das du gemacht hast, Zürcher Tagebuch. Und jetzt meine erste Frage an dir ist, welche Rolle nimmst du am liebsten ein? Bist du lieber Regisseur, Produzent?
Also, danke für die Einladung, ich bin gerne da. Ich kann, es ist lustig, wenn du das fragst. Ich bin ursprünglich, ich will Schauspieler werden. Das war mein Traumberuf. Und es war mehr eine Überraschung für mich, dass dann eine Anfrage für einen Film kam, vor langer Zeit schon. Und ich jetzt als Regisseur geworden bin, was mir sehr, sehr gefällt. Und ich tue auch sehr gerne, gerade für die Spielfilme, Drehbücher schreiben oder mitschreiben. Produzent ist eigentlich eher das, was einfach mitläuft bei den Dokumentarfilmen, dass es sich lohnt und dass es auch gut möglich ist, für mich die selber zu produzieren. Aber primär bin ich Filmemacher.
Aber Schauspieler, hast du gesagt, das würde mich interessieren. Also ist es ganz am Anfang gewesen? Also hast du noch so eine Ausbildung machen?
Ein Bruder hat mich animiert, um mit ihm eine Theatergruppe zu gründen. Und da haben wir, da bin ich 20, 22 gewesen, haben wir tolle Sachen gemacht mit Jugendlichen und selber auch gespielt. Das hat mir wahnsinnig Spass gemacht. Ich war aber in der Lehrerausbildung gewesen. Und am zweiten Schultag als Primarlehrer habe ich gemerkt, das ist zu früh für mich. Ich möchte so viel Eigenes noch rauskehren können oder so. Und habe mich an der Schauspielschule beworben als Schauspieler. Ich bin aber nicht angekommen als Schauspieler, sondern als Theaterpädagoge. Und das heisst aber, es war eine tolle Ausbildung. Das erste Grundjahr war Schauspielerei. Und danach haben wir weiterhin Rollenstudium gehabt. Aber es war quasi ausgerichtet auf Arbeit mit Laien, mit Amateuren, Sachen entwickeln oder mal ein Festspiel mit einer Ortschaft oder so zu entwickeln, so Sachen. Und dort ist dann das Regime wie näher gerückt, ja.
Okay. Also eine dumme Analogie im Shooter-Sem, man muss nicht ein guter Fußballer sein, um ein guter Trainer zu sein. Und jetzt ist die Frage, muss man ein guter Schauspieler sein, damit man auch ein guter Regisseur werden kann?
Ich glaube es nicht, aber ich habe vor allem in früheren Jahren viel immer gemerkt von den Schauspielern, dass es ihnen behagt hat, dass ich eine Art, man kann sagen, ihre Sprache geredet habe. Das heisst, die Prozesse kennt haben, was das bedeutet, vor der Kamera anstehen und einfach müssen loslegen und sich nackig vorkommen. Und es gibt ja zum Beispiel so einen beliebten, verhassten Spruch, ein bisschen mal spontan, wo einfach, wenn man das selber mal erlebt hat, dass man da oben steht und der Regisseur sagt, hey, weißt du, jetzt mal ganz entspannt, bis jetzt mal spontan, dann merkt man, dass das überhaupt nichts bringt und nützt, sondern dass man auf einem anderen Weg dort hinkommen muss.
Das heisst, mit klaren Anleitungen. Also, oder einen Rahmen muss man setzen in diesem Sinn, oder?
Das heisst es nicht unbedingt. Nein, es heisst einfach nur, quasi so aufs Gesicht zu sagen, hey, jetzt wollte ich dich mal ganz entspannt sehen. Das kann bei niemandem Entspannung bewirken, okay. In meiner Wahrnehmung. Also, oder mit deinem Beispiel gesagt, ich glaube, es hilft einem guten Trainer enorm, wenn er auch gespielt hat selber. Und das kennt, er muss aber nicht ein Weltklasse-Spieler gewesen sein.
Okay, also es gibt gewisse Parallelen oder ähnliche.
Ja,
also,
es gibt.
Gut, und jetzt ist ich bin den letzten Film geschaut, Zürcher Tagebuch, der im Moment läuft in den Kinos. Und ich habe mich gefragt, als ich fertig geschaut habe, ich bin mir nicht sicher gewesen, liebt der Stefan Haupt Zürich?
Also ich stutze jetzt im Moment, weil ich eigentlich ziemlich überrascht gewesen bin, wie häufig das in Kritiken oder Beschreibungen gekommen ist, dass es eine wunderschöne Liebeserklärung an Zürich. Ah, okay. Wo ich in dem Sinn, ich habe den Film nicht als Liebeserklärung gemacht, aber mir ist es recht, wenn das gesagt wird, dass ich liebe die Stadt sehr. Ich bin sehr, sehr gerne da. Das heisst ja aber natürlich nicht, dass man nichts in Frage stellen oder nichts kritisieren darf. Ich finde sogar, gerade weil ich da aufgewachsen bin, ein Zürcher bin und so, darf ich mehr auch fragwürdige Sachen benennen. Und ich finde es überhaupt nicht ein sehr kritischer Film der Stadt gegenüber. Nein, ich lebe gerne da.
Also es war sehr ausgewogen gewesen. Man sagt euch, die kritischen Stimmen sind meistens von externen gekommen. Also sie sind nicht innerhalb vom Tagebuch gewesen, sondern die Sohn, die einmal mal gesagt hat, sind auch so sehr ordentlich, also Baukastenformat, alles hat seinen Platz. Oder der Kritik gegenüber dem Finanzsystem. Also es ist, vielleicht ist es nur ein Gefühl und ich kann es nicht rekonstruieren. Aber vielleicht bist du dem gegenüber eher positiv eingestellt in der Stadt und die kritischen Stimmen sind mehr von diesen externen gekommen. Das ist keine Absicht.
Nicht direkt, nein. Und vielleicht auch, wenn du externe sagst, könnte man meinen, das sagen Leute, die von außen über Zürich reden. Das sind in dem Sinne, ich habe mich irgendwann entschieden, ich drehe nur in Zürich und rede nur mit Leuten, die auch Zürcher sind oder einen ganz klaren Bezug haben oder da wohnen oder so. Also es gibt ja zum Beispiel einen Gimmick-Kollegen von mir, der ziemlich ausruft über gewisse Sachen, oder? Aber das wäre für mich kein Externer, sondern auch ein Zürcher, aber ja, das bin nicht ich selber. Ich habe irgendwann letztens das Bild gebraucht mit der Traumdeutung, wenn einem ein Traum kommt, wo ganz verschiedene Figuren hat und eine davon ist man selber, gibt es ja auch einen möglichen Ansatz von Traumdeutung, dass man nicht nur der Träumer ist, sondern auch all die anderen Figuren. Und das finde ich ein sehr spannendes Bild. Und in dem Sinne irgendwann auch merken, dass das eigentlich für mich, dass man das sehr gut kann anwenden auf den jetzigen Film, dass ich sehr wohl bei allen, die da auftauchen, den sehr wahre Kern oder so drin finde, was die sagen. Was ich wie auch finde, aber ich has, hat mir sehr gefallen, das können von anderen Leuten zu holen oder die mitreden zu lassen. In dem Sinn gefällt mir das Kaleidoskop oder das Mobile an Stimmen, die da zusammengekommen ist, sehr gut.
Und angefangen hast du, glaube ich, vor 4 Jahren oder mit dieser Idee. Und ist jetzt, sage ich mal, also ich finde einfach, Pandemie wird mir erst dann bewusst in diesen Bildern, wo es Menschenansammlungen gibt. Und zwar, es ist, ohne dass es zu explizit gesagt wird im Film, sie schon durch die Bilder zuckt man fast ein bisschen auf. Also es ist ja die gleiche Reaktion, die ich habe, wenn ich jetzt einen Film sehe, wenn sich zwei umarmen. Und dann merkt man schon, wie viel schon subtil stattgefunden hat mit der Pandemie im Zwischenmenschlichen. Und ist jetzt die Pandemie ein Grund gewesen, wieso dass du den Film fertig gedreht hast? Oder ist das Projekt schon lang klar gewesen?
Also ich habe mit der Planung und so sogar schon 2014, 2015 angefangen. Und habe dann angefangen zu drehen und habe auch gewusst, schon vor allem am Anfang, ich wollte mal etwas ausprobieren, so meandrierend und suchend vorzugehen und Interviews zu drehen und anfangen zu schneiden und weiter drehen und weiter schneiden und so. Und das war ein Prozess gewesen, der mir extrem gefallen hat. Und eigentlich so im Ende 18 haben wir das Gefühl gehabt, der Kötter und ich, jetzt kommen wir langsam zu einem Ende. Jetzt ist der Film rund. Und wir haben geplant, Ende März ist fertig mit Schneiden. Mhm. Und dann ist ja im Februar das so losgegangen, bei uns auch, was man schon aus China gehört hat. Und im März ist der Lockdown gekommen, Mitte März. Und natürlich ist dann die Frage gekommen, leck, das ist jetzt ja nochmal etwas, was uns total verändern wird, unser Zeitgeistgefühl. Und dann haben wir aber gemerkt, nein, wir machen jetzt da einen Punkt, weil es kommt so viel Neues, wo der Film ist aber wie in sich schon rund und fertig gewesen. Das hätte bedeutet, wir müssen Platz schaffen und ganz vieles rausrühren, das habe ich aber nicht wollen. Und jetzt ist er für mich wie eine Art Scharnier zu der Zeit vorher. Weil es nämlich sehr spannend ist, wie der Film anders angeschaut wird wegen der Pandemie, oder? Gerade die Bilder mit den Menschenmengen und so, wo man zum Teil sieht, das ist. Und ich merke sogar, wie es nur schon wieder anders ist, noch während dem ZFF, also dem Zürich Filmfestival, Premiere war, ist ein sehr viel entspannteres Grundgefühl noch gewesen als jetzt wieder, wo wir das Gespräch führen. Und jetzt ist ja zum Beispiel, man darf nur noch 50 Leute ins Kino einladen, oder? Also, wir haben jetzt Vorführungen gehabt im Le Paris, wo 20 Leute da gewesen sind, oder 50, was höchst die Grenzen ist, was erlebt ist, wie wahnsinnig anders das ist in einem Kino mit 400 Plätzen im Vergleich zu der Premiere am ZFF, wo es noch 250 Leute drin hatte. Und die Angstwolke, die irgendwie rum ist, die, die verändern die Wahrnehmung vom Film nochmal, ja.
Und also ich aus Laie jetzt, also du hast ja gesagt, es gibt ja die Beschränkung in den Kinos. Man hat ja vor Kulturszenen und die ist aber auch fragmentiert. Es gibt ja die schreiben, es gibt Comedy, Satiriker. Rentiert überhaupt noch so einen Film? Also wahrscheinlich tust du schon die kommerzielle Verantwortung tragen, weil du es selber produziert hast. Wenn man jetzt die Grenzen hat, oder muss man sich da neu erfinden? Hast du schon irgendwelche Strategien?
Oder das ist eine grosse Frage, ja. Es gibt ja eine ganze Reihenfolge von Arbeiten. Also, sagen wir es einfacher gesagt, für einen Spielfilm gibt es Drehbuchschreiben, das Casting, das Drehen, das Schneiden, Fertigstellen und dann ins Kino bringen. Und einen Film produzieren tut man eigentlich nur, wenn das Budget mehr oder weniger gesichert ist. Das heisst, ich habe für die Arbeit, die ich gemacht habe, habe ich schon Lohn gehabt. Und man weiss auch, es sind nur ganz wenige Filme da bei uns in der Schweiz, die richtig nachher noch Gewinn abwerfen, wo man damit rechnen kann. Also das ist jetzt nicht ein Film gewesen, wo ich darauf aus bin, mit dem verdiene ich nachher eine 500.000. Das ist klar, dass das ein Film ist, wo vor allem über die Resonanz, über Leute ansprechen, Diskussionen und halt, ja, im weitesten Sinne kulturelles Gut wirken kann und wirken darf und auch eines Tages noch im Fernsehen wird ausgestrahlt werden. In dem Sinn bin ich extrem zufrieden, dass es den gibt. Ich habe während dem Lockdown noch können die ganze Postproduktion machen und alles fertigstellen und jetzt überhaupt rauskommen. Ganz happy wird es, wenn man einen Dreh geplant hat und muss ihn verschieben und es wird ganz schwierig wegen der Schauspieler oder man hat sogar ausländische Schauspieler, die nicht kommen können. Oder es erschwert das Produzieren enorm, da, wenn man alle Schutzmassnahmen muss einhalten muss. Aber noch einen drauf gibt es für die ganze Auswertungskette. Für Kino ist natürlich unglaublich schwierig im Moment, weil also Kanton Bern sind ja zu. Mhm. Was macht man? Oder, aber es ist noch fast verrückter, wenn ein Kino noch offen sein darf, hat aber Saal mit 200 Plätzen oder eben 400 Slipari und es können höchstens 50 rein und es kommt dazu noch, dass sehr, sehr viele Leute jetzt natürlich auch Angst bekommen haben, auch wenn Kino zu den sichersten Orten gehören. Also man weiss nicht von einer einzigen Ansteckung weltweit, aber trotzdem, es gehen häufig 15, 15, 20 Leute rein. Auch für Kino und auch für die Verleiher, die investiert haben im Film, überhaupt rein gar nichts ab. Und das kann nicht lang so gehen.
Also jetzt konkret gibt es so Projekte, die du jetzt so verschoben hast aufgrund von dieser Situation, oder?
Nein, es wäre wirklich eine offene Frage für uns, ob wir den Kinostart verschieben. Ich bin aber gleichzeitig extrem froh, haben wir ihn nicht verschoben, weil die Vorführung, die ich auch begleiten konnte, die es jetzt auch weiterhin gibt, ist ja im Kino, in fast allen deutsch-schweizer Kantonen außer Bern, in Zürich drei Kinos zu sehen, immer noch, nach wie vor. Ich komme total schöne Feedbacks über und Leute, die irgendwie sehr berührt sind von der Gleichzeitigkeit außen und innen, der Film und was draussen abläuft und was es an Gedanken anregt. Ich habe zwei neue Spielfilmprojekte, die aber noch so in der Phase vom Drehbuchschreiben, Drehbuch überarbeiten, finanzieren sind, dass das uns noch nicht tangiert, wenn wir frühestens 22 drehen.
Ich habe mich gefragt, ob das der Film war, der fast am meisten von dir preisgegeben hat, also von dir und von deiner Familie. Und wieso, dass du das gemacht hast? Also das sind echt zwei Fragen.
Ich meine, jeder Film gibt etwas von einem Preis, weil es ja damit zu tun hat, dass man etwas erzählen will oder in eine Welt hineinschauen will, die einem interessiert. Und nicht einfach, ich habe eigentlich das Glück gehabt, dass ich kaum je irgendeinen sogenannten Auftragsfilm gemacht habe. Das sind alles Stoffe gewesen, die entweder bei mir selber angefangen haben oder wo mir jemand erzählt hat. Und es hat so eine Resonanz in mir gehabt, dass ich das auch machen will. Und natürlich kann man sagen, das ist doch mit Abstand der persönlichste Film. Also, es kommen ja meine Kinder vor, meine Eltern, Freunde, Freundinnen, eigene Gedanken. Das ist eigentlich so entstanden. Es gibt ja so quasi wie einen Man tut ja sehr gerne schubladisieren. Gerade Journalisten oder sonst, einordnen einfach alles. Und dann gibt es quasi die sogenannten sehr politischen Filme. Und dann gibt es dann aber auch die sehr persönlichen Filme. Und bei den politischen Filmen packt man ein Thema, das sehr relevant ist, das ich auch sehr, sehr gut finde, dass das gemacht wird. Und leuchtet dort rein und versucht aufzudecken und zu zeigen, Betroffene zu Wort kommen lassen. Und macht da sehr wesentliche Arbeit und kann das am Schluss auch wieder einfach dann abgeben. Da gibt es sehr persönliche Filme, wo etwas zeigen. So. Und mich interessiert eigentlich sehr immer das Hin- und Hergehen, also so oszillieren quasi, oder die Frage von die, also das hat dann mit dem Ursprung von dem Filmprojekt zu tun, das war die Finanzkrise gewesen. 2008 habe ich wie gedacht, das ist ja ein heller Wahnsinn, was da passiert, was da Geld umgeschoben wird von diesen Banken. Und wir haben keine Ahnung davon, auf was alles Wetten eingegangen wird. Also wie absurd ist das? Und immer sagt man für soziale Sachen sowieso, ja, ein paar Millionen mehr und Ski-Invalide und so, das können wir uns nicht leisten. Das hören wir jetzt ja auch schon wieder. Und gleichzeitig hat man eine Bank mit 60 Milliarden retten. Das war plötzlich keine Frage mehr gewesen. Also der Sprung von Millionen zu Milliarden, obwohl es ja ein absurd grosser Sprung ist, oder?
Also früher haben wir gesagt, too big to fail, und jetzt sagen wir systemrelevant. Also, ja. Aber es gibt ähnliche Mechanismen.
Ja.
Aber
ich
wollte stoppen, sorry.
Nein, das ist schon ein Gespräch. Oder?
Ja.
und ich habe dort gedacht, ich verstehe das auch so wenig. Was macht das mit mir im Alltag? Wo bin ich so im Hamsterrad vom Schaffen und schaue, dass die Arbeit klingt und Geld reinkommt und Beziehung und Familie, alles leben. Und da ist so etwas, da müssen wir doch etwas unternehmen. Ich habe aber gleichzeitig nach Gesprächen mit verschiedenen Fachleuten gemerkt, leck, das ist, glaube ich, zu gross für mich als Thema. Oder wo ich da würde, da müsste ich jetzt Jahre investieren, um halbwegs draus zu kommen und einen brauchbaren Film dazu machen. Aber mich hat das Thema anfangen interessieren, was macht das mit uns, dass wir so Geschichten gehört oder dass wir so zum Beispiel neben dem Arbeiten in Realtime live können zuschauen können, wie in Fukushima die Wellen ins Land reinkommen und ganze Lastwagen umkehren oder wenn man an Tsunami zurückdenkt oder so. Wie gehen wir um mit diesen Informationstsunami? Also, und so ist die Idee entstanden, einen Film zu machen, der versucht, das Hin und Her zu zeigen. Und das jetzt nicht an irgendjemand anderem, sondern halt an dem Leben und der Welt, die ich kenne.
Ja, ich denke mal, mit dem virtuellen Zeitalter wird die Frage von dieser Abgrenzung, also wo fängt Empathie an? Mhm. Und wo lösen sich die Grenzen auf? Ich glaube, das ist mir auch wieder, also ist wie angetönt worden. Also ich habe schon rausgespürt, aufgrund von dem, was jetzt erlebt. Also ich gehöre auch immer noch zu der Generation, wo so ohne Computer ist, in dem Sinne zuerst noch aufgewachsen, und der Computer ist bei mir etwa mit 13, 14 Jahren zuerst mal mit Computer zu tun gehabt. Und das habe ich spannend gefunden, ein bisschen rauszuspüren, was wird das mit uns machen? Werden wir empathischer oder werden wir weniger empathisch? Und es gibt ja die zwei, also die eine Theorie ist, es ist so viel Informationen, dass wir uns werden zurückziehen, weil wir die nicht verarbeiten können. Oder die zweite ist, wir werden irgendeine neue Methode finden, ob es jetzt die virtuellen Brille, also die VR-Brille oder irgendeine, also um empathischer mit jemandem anderem zu sein, und dann lösen wir auch mehr Probleme. Auf welcher Seite würdest du ändern stehen?
Ich finde es eine wahnsinnig schwierige Frage. Ehrlicherweise. Ich finde, die ganz virtuellen Austauschmöglichkeiten sind eigentlich phänomenal. Auch was wir an Informationen können, weitergeben und überkommen. Aber gleichzeitig ist es wirklich eine ganz, ganz schwierige Geschichte, weil es uns dermaßen überfordert, dass wir, also das tue ich auch ansprechen im Film, also so irgendwann plötzlich zu merken, ich kann nicht mehr, es ist zu viel, ich mag nicht mehr. Und wie gehe ich mit dem um? Stelle ich dann einfach ab und mache zu? Oder und das habe ich wirklich auch sehr spannend gefunden, dass die verschiedensten Leute zu fragen, um auch über mich selber auszuschauen und meinen eigenen Tellerrand, aber meine Kinder zu fragen und meine Eltern und ein paar Leute, die mir wichtig sind in meiner Umgebung oder auch mit einem Flüchtling, einem Afghanischen, der da Peking Garden im Restaurant arbeitet, wie er das erlebt, wie er damit umgeht. Oder? Und ich glaube, es ist eine riesige Herausforderung, dass wir uns so in der virtuellen Welt verlieren können, zeitlich, was da Stunden absorbiert werden. Und das Rausgehen, Spielen, Laufen, Reden, unglaublich darunter leidet. Oder? Ich kann aber auch wieder sagen, ich finde zum Beispiel, wir sind ja momentan in einer hochspannenden Situation mit den zwei Abstimmungen am 29. November, oder? Ja. Die auf uns zukommen. Und gerade zum Beispiel die Konzernverantwortungsinitiative, da finde ich das sehr, sehr spannend zu merken, wie viele Leute da empathisch sind oder sagen, hey, das ist jetzt eine Gelegenheit, wo wir wirklich anstehen und sagen, hallo, das kann doch nicht sein, dass wir in Afrika irgendwas die Leute ausbieten und bei uns machen wir eine Hochglanzbroschüre und sagen, ja, ja, wir haben das alles, nein, es ist alles okay. Es hat einfach genug Leute, die das nicht mehr glauben und das finde ich toll.
Ich glaube, das ist der Vorteil, dass man sich informieren kann, wenn man will. Es kostet etwas, also es kostet ein bisschen Aufwand, aber es gibt auch genug Player, ob es jetzt manchmal schon einzelne Organisationen oder Bewegungen, also jetzt im Film kommt Operation Libero, also wo sich dafür einsetzen, um das Ganze transparenter zu machen. Was dann aber passiert, ist dann ein bisschen das Gefühl von Ohnmacht von einzelnen Personen. Was kann ich denn, also ist mein Beitrag überhaupt genug? Also es muss irgendwo durch organisiert werden. Und, aber du gehst davon aus, dass, also jetzt, es gibt da Beispiele, die du im Film bringst aus ihrer Jugend, und du merkst aber, dass da auch noch energiefrei wird jetzt im Moment mit diesen Bewegungen. Dass sich trotzdem jetzt etwas am Verändern ist. Also, wir sind jetzt im Zusammenhang mit der Klimajugend. Sind wir so reif oder ist es so weit, dass es jetzt eine gewisse Grösse annehmen kann, weil wir auch besser kommunizieren können und schneller kommunizieren können? Oder ist es trotzdem schwierig, so etwas zu organisieren? Was denkst du?
Also, ich kann vielleicht anfangen damit. Ich glaube, wir alle, also einmal ich und andere, die ich kenne, hätten extrem den Wunsch, man könnte die Welt lesen, so wie sie ist. Und sie wäre abzubrechen auf eine zweidimensionale Welt. Ja. Und das Verrückte ist ja zu sehen, wie viele Parallelwelten das es gibt. Und das ist ein Stück weit eine Antwort auf deine Frage. Ich glaube, es läuft parallel ganz unterschiedliches Zeug. Also jemand, der einfach alles möchte ändern und alles verbessern und jetzt endlich radikal einsteigen und so, der macht sich früher oder später kaputt. Und das ist auch ein Hochmut auf irgendeiner Ebene. Das geht nicht. Ich habe immer wieder versucht, für mich selber etwas zu finden im Sinn von, wo spüre ich einen Anruf? Oder wo spüre ich irgendetwas, wo ich denke, das ist ein Thema, wo mich interessiert, wo mich angeht. Da will ich mehr herausfinden oder da will ich etwas erzählen oder da will ich etwas sagen. Und dort dann aber auch ein bisschen reinliegen, ja. Aber auch gleichzeitig zu wissen, es ist nicht möglich, alles aufs Mal. Und in dem Sinn finde ich zum Beispiel die Klimajugend total toll. Und zwar nicht im Sinn, dass ich finde, ja, macht doch ihr jetzt, weil eigentlich wäre es unsere Verantwortung. Und wir müssten viel mehr machen. Was man da den Kindern und Jugendlichen aufbürdet, liegt ja eigentlich überhaupt nicht drin. Aber gleichzeitig zu sehen, in was für einer Art vor allem Medien das machen, mit den Demonstrationen, mit der friedlichen Besetzung vom Bundeshausplatz oder so, das muss ich sagen, da habe ich grössten Respekt und grosse Hoffnung, dass da Leute anwachsen, die sich einmischen und wo einfach da die Kraft mitbringen, nicht überall Sachzwänge vorzuschieben, sondern zu sagen, halt, das geht nicht. Und dann gibt es x Beispiele, wo man sich daran aufbauen kann und sagen, es ist wirklich unterschwellige Veränderung im Gang. Und dann gibt es leider auch x Beispiele, wo man sich mit dem anderen kann füttern kann und sagen, es ist so unglaublich, wer immer noch was behauptet und wie die Lobbygruppen wissen, wie sie mischen miteinander und wie sie uns zum Teil auch knallhart belügen, einfach damit ihr das Zeug durchkommt. Das ist sehr, das läuft, da läuft es sehr. Mir scheint, dass gewisse Leute, die richtig an der Macht sitzend gesessen sind, also auch was finanziellen Gewinn angeht, schon in die Schweizer kommen, aber durch das halt dann noch schleuer werden, oder?
Also zumindest jetzt, so wie ich es erlebe, also ich bin 42, bin irgendwo so ja, mit drin, sagen wir mal so. Ich
kann's, ja, kann man so
nel,
sagen.
Nel mezzo del cammin di nostra vita. Also. Mhm. Und also ich empfinde das Ganze sehr ambivalent. Und das kommt auch wieder im Film auch vor. Und zwar, es ist so eine, wie eine Transitionsphase, wo wir zwar so Sachen versuchen sind und wir wollen so verändern, aber wir scheitern einfach an uns selber manchmal. Also jetzt im Zusammenhang mit der Klimajugend zum Beispiel, dass man dann gleich fliegen will. Und wieso sollte ich jetzt nicht, wieso sollte ich jetzt das verpassen, was meine Eltern gemacht haben? Die Ambivalenz hat es wahrscheinlich aber auch in deiner Jugend gehabt. Oder ist die völlig anders gewesen?
Ich finde das immer sehr spannend, weil man irgendwann merkt, ich kann ja meine eigene Jugend überhaupt nicht objektiv beurteilen. Also ich bin Jahrgang 61 und in den 80er Unruhe weiss ich noch, in der Kirche, wo wir hin und da gegangen sind, weil mein Vater den Kirchenchor dirigiert hat und wir mitgesungen haben, hat es da schon ganz heftige Gespräche und Auseinandersetzungen gegeben über die Demos und über die Sachbeschädigungen, den Chaoten und so, Moskau einfach verreisen doch, und die langen Haare und alles. Und da habe ich die Welt schon extrem wahrgenommen als einen ganz fixen, festen bürgerlichen Block. Und es war gerade noch die Zeit, wo es einem auch wahnsinnig viel geholfen hat, beruflich im Militär zu sein und im Militär hoch zu sein. Und da hat es eine sehr klare Abgrenzung gegeben zwischen der bürgerlichen Mehrheit, die bestimmt hat, wie es läuft, und den Jungen, die sehr viel rabiat haben wollen, Zeug aufbrechen und ändern. Und ich meine, jetzt gerade in Zürich ist unglaublich viel passiert durch das, mit der Roten Fabrik und Kanzlei. Und wenn man denkt, wie anders die Welt jetzt ist, als ich sie in der Jugend erlebt habe, mit den Clubs und der Nacht. Auch wenn es jetzt nicht sehr lange offen hat, dann wird es wieder anders sein und so. Es ist sehr viel vielschichtiger geworden in meinen Augen. Und wo wir da heute stehen, bleibt die Frage, man kann ja dann gleich auch noch den Vergleich mit dem Ausland suchen. Und da muss ich schon sagen, da schüttle ich einfach den Kopf, wenn natürlich vor allem rechtsbürgerliche Kreise unser Land schlecht reden und sagen, was da los ist. Weil ich glaube, es ist eigentlich phänomenal. Gewisse Abstimmungsentscheide finde ich sehr, sehr erstaunlich. Im Vergleich zum Ausland. Nicht, dass ich selber überrascht finde, dass man so abstimmt. Aber dass doch gewisse Sachen wirklich reale Chancen durchkommen. Auch No Billag. Wenn ich mich an das zurückerinnere, was noch nicht so lange her ist, ich weiss nicht, in welchen anderen Ländern so etwas möglich wäre. Dass da so eine Abstimmung mit 72% gewonnen wird, wo sagt, alle zahlen mit, dass wir gute Infos haben. Und wenn ich da Rendezvous am Mittag oder Echo der Zeit hören und jemand mal in Amerika war oder in anderen Ländern und denke, es ist unglaublich, was wir immer noch für ein Informationsnetz haben. Gleichzeitig kann man Printmedien schauen, was im Moment passiert, und das ist erschreckend. Ja,
ja, vielleicht ist der Print, also sonst wäre ja rein von den Informationen, von der Qualität, ist ein Jammern auf hohem Niveau in dem Sinne in der Schweiz. Also wenn man es vergleicht zum Beispiel, also ja, der Vergleich von Italien, ich sehe, wie viel schlechtes Fernsehen gemacht wird und wie wenig Informationen da sind und mehr Entertainment, und ich finde eigentlich, Qualität ist schon sehr hoch. Manchmal ist man, tut man die wie zu wenig schätzen.
Also zu wenig schätzen, ja, und zu wenig sich bewusst sein, wie toll das ist und dass es einen riesen Effort braucht, dass man darauf bleibt. Und nicht, ist im Vergleich zu anderen immer noch so viel besser, da können wir schon noch ein bisschen sparen und so, sondern wirklich weiss, wie zentral wichtig das für eine Demokratie ist, ja.
Und in diesem Zusammenhang kommen wir in Zitat in Sinn vom, Uldimann, der Rückschritt in der Barbarei. Oder? Also, wir müssen nicht meinen, es sei wie ein Zahnrad, wo, wenn wir jetzt die Demokratie wie geschafft haben, dass es nie zurückgehen, sondern es könnte auch sehr schnell gehen. Vielleicht kannst du...
Also ja,
du
es geht. Wir meinen, die Aufklärung sei wie ein Zahnrad mit einer Rücklaufsperre. Das heisst, was man erreicht hat, kann nicht mehr zurückgehen. Und dass das einfach eine Illusion ist, ja. Und ich meine, das sieht man ja, wenn man rundherum schaut, ja.
Ja, also Ich möchte, also du hast ja gesagt, es sei ein Kaleidoskop. Manchmal hatte ich das Gefühl, es sei ein kleines Labyrinth. Also von den Bildern und vor allem, weil die Sprünge nicht nur zeitlich, sondern auch Tagebuch und auch die unterschiedlichen Personen, wo immer zu viel, also da geht es Türchen auf und da geht es wieder eins zu. Also ja, bei mir hatte ich einfach so ein Labyrinth im Kopf gehabt, also rein aus gefühlsmässig. In einem Labyrinth, also am Schluss kommen wir irgendwo an. Willst du uns sagen, also ohne dass du zu viel Preis gibst vom Film, weil wir wollen ja, dass die Leute, die jetzt hier zuhören oder den Film schauen, oder dass du wenigstens eine Sache rausnehmen würdest, wo du das Gefühl hast, das willst du gerne.
Ja, am schönsten ist, wenn man bei sich ankommt am Schluss.
Ja.
Beim Zuschauen. Ja. Weil das ist die einzige Person, die man mitnehmen kann, wenn man weitergeht. Das mit einem Labyrinth oder einem Kaleidoskop oder einem Mobile, das finde ich sehr spannend. Ich habe jetzt ein paar Mal erlebt, dass Leute, auch gerade ältere Leute, mir am Schluss wahnsinnig danken, haben, der Film helfe ihnen enorm, unsere Zeit oder sich selber oder was da gerade passiert, zu verstehen. Und das hat mich richtig überrascht. Also wahnsinnig gefreut, weil ich es überhaupt nicht mit dieser Absicht gemacht, sondern einfach mit der Absicht, ich möchte so persönlich wie möglich erzählen, wie ist eigentlich der Versuch für uns, mit all dem Gleichzeitigen umzugehen. Und auch ein paar Mal haben mir Leute jetzt geschrieben, also in St. Gallen zum Beispiel ein 80-jähriger Mann, der mir gesagt hat am Schluss, er müsse mir wahnsinnig danken, er hat das Gefühl gehabt, er sei der Einzige, der solche Gedanken hätte und sei sich sehr einsam vorgekommen. Und jetzt merkt er, das sei ja gar nicht wahr, das hätte ihm total getröstet. Und ich mag mich an ein Zitat von Max Frisch erinnern, wo auf die Frage, wieso schreiben sie, wo irgendwie gesagt hat, eigentlich schreibe ich darum, um herauszufinden, ob es da aussen Brüder und Schwestern gibt, die ähnlich denken und empfinden wie ich. Und das hat durchaus von mir auch so einen Aspekt gehabt, das zu machen und jetzt aber von anderen zu hören, wie sie das freut, dass eine, ja, wie soll man sagen, mit dem Bild gesprochen, dass da Brüder und Schwestern rum sind, das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Mir kommen zwei Gedanken dazu jetzt nochmal. Also das eine ist, das hat mit dem Film zu tun, was es bei mir unter anderem bewirkt hat. Es hilft einem selber, glaube ich, bei sich und in der näheren Umgebung und am Ort, wo man lebt, anzufangen. Es ist auch viel einfacher oder stimmiger oder sinnvoller, da etwas zu ändern, wo man findet, da möchte ich etwas ändern oder da ist ein Missstand, als weiter weg. Ausser es gibt irgendeine Beziehung, also wieso dass, die Brücke besteht, dass man weit weg etwas ändern will. Ja, aber von da, wo man lebt und ist, ausgehend, ist es, glaube ich, kann es die grösste Kraft entfalten. Und der andere Gedanke ist, ich kann mir vorstellen, ich habe das Ende des Weltkriegs nicht erlebt und so, aber wenn man das anschaut, sind natürlich nach dem Weltkrieg, wo so vieles in Schutt und Asche gelegen ist, mehrere Bewegungen entstanden, ganz grossräumig, die versucht haben, quasi ein Parlament für Welt zu gründen. Oder? Also, dass man die grossen Fragen, nie wieder Krieg oder so, gemeinsam angeht. Ich habe das Gefühl, das ist im Bewusstsein von ganz vielen Leuten wahnsinnig weit gerückt. Und so etwas wie die Pandemie jetzt zeigt ja, wie wahnsinnig viel, wenn jetzt zum Beispiel Impfstoff auftaucht, einfach alle Staaten, also wie auch der Egoismus grassiert durch das. Wir müssen für uns schauen und wir müssen schauen, dass unser Land genug Impfdosen jetzt schon reservieren kann. Und nicht, jetzt müssen wir alle miteinander darüber reden, wie können wir es gerecht verteilen, oder?
Und zwar so verteilen, wo am vulnerabelsten ist, ja, im Moment, oder? Ja. Eigentlich wäre das richtig allozieren, so dort, wo es am gefährlichsten ist, oder?
Gleichzeitig höre ich von einem befreundeten Arzt, dass zum Beispiel früher unter Ärzten und Forscher weltweit an den Universitäten viel mehr das eigene Wissen behalten worden ist, bis man es dann freigeben kann und Lorbeeren gewinnen damit, dass jetzt der Austausch enorm viel einfacher ist. Das ist dann wieder eine positive oder eine Seite, die einem leck denkt, spannend, aber ja, gerade die ganze Impfgeschichte, das hat eine Dimension, die unglaublich ist, oder?
Ja, wir könnten länger reden. Jedem kann ich nur empfehlen, geht den Film schauen am Wochenende. Und besten Dank dir, Stefan Haupt, dass du hier mitgekommen bist beim RefLab. Und falls es irgendwelche Anregungen gibt oder Rückmeldungen, gerne an contact@reflab.ch. Das ist Luca Zakei beim Salon 6. Vielen Dank für die Zuhören.
Salon 6. Gespräche mit spannenden Gästen zu relevanten Themen.